Hallo, wir begrüßen euch zum Podcast Taktische Medizin der Bundeswehr. Ich bin Oberstabsfeldwebel Karl-Heinz Jacobs und gegenüber sitzt mir...
Und mein Name ist Oberfeldarzt Dr. Dennis Ritter. Ich bin Leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr. Zusammen mit Karl-Heinz möchten wir euch die Themen der taktischen Medizin näher bringen und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge.
Wir begrüßen euch zum neuen Podcast. Heute wieder mit einem ganz spannenden Thema. Dennis, stell uns mal das Thema vor.
Oh, jetzt habe ich die Torte im Gesicht, aber die nehme ich gerne. Wir unterhalten uns heute mit einem Kameraden von der KSK über den sogenannten Sandspätzzug. Das heißt, wir tauchen jetzt mal ganz tief in das ein, was wir schon mal in der Folge mit der GSG 9 gesprochen haben, was die Bundespolizei macht, aber gehen jetzt auf die Fähigkeiten ein, die die Bundeswehr diesbezüglich vorhält. Und ich freue mich riesig, dass wir mit Jojo einen super kompetenten Talkgast diesbezüglich haben. Jojo, möchtest du dich uns einmal vorstellen?
Ja, guten Morgen. Gerne. Ich bin der Oberstabsfeldwebel Jojo, komme aus dem KSK und bin der Zugführer vom Sandspätzzug.
Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt schon seit 34 Jahren in der Sanität. Der Sandspätzzug sagt mir jetzt nicht so viel. Wie kommt man überhaupt zu einem Sandspezialzug?
Die Idee war, vor etlichen Jahren, 7, 8 Jahre, einen Zug aufzustellen mit besonders befähigten Unterstützungskräfte wie Feldwebel, Ärzte und Unteroffiziere, dass wir folgefähig sind den Kommandokompanien oder den Kommandos während Spezialoperationen. Und da hat man dann überlegt, okay, wir brauchen dafür besonders ausgewähltes Personal und haben vor 7 Jahren angefangen mit einem Potenzialfeststellungsverfahren für Feldwebel, Ärzte und Unteroffiziere. Das heißt, man kann sich aus dem Sanitätsdienst heraus mit besonderen Vorgaben, da können wir nachher nochmal drüber reden, wie dann, was die Voraussetzungen sind für die Teilnahme am Potenzialfeststellungsverfahren, kann man sich bewerben und dann eine Woche hier vor Ort beim KSK sich diesem Potenzialfeststellungsverfahren stellen.
Das klingt nach einer richtig großen Herausforderung und ich glaube, da haben wahrscheinlich viele erstmal einen wahnsinnigen Respekt vor. Wie sieht es denn aus bei euch? Habt ihr viele Bewerber?
Also wir haben dieses Potenzialfeststellungsverfahren in der Regel 2-mal im Jahr. Das ist immer in der Kalenderwoche 26 oder in der 27. Kalenderwoche. Und wir haben in der Regel pro PFV, ich sage jetzt mal PFV, dann ist das Ganze kürzer, zwischen 10 und 12 Teilnehmer pro Woche. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir sehr viel Werbung machen müssen, in die Einheiten reingehen müssen, in die Weiterbildung oder Übung und persönliche Gespräche mit den Kameraden führen müssen, weil nicht jedem ist bekannt, dass dieser Weg dann auch möglich ist, zum KSK zu kommen.
Ja, dann ist ja dieser Podcast genau der richtige Weg, um unseren Kameraden und Kameradinnen in dieser Armee mal aufzuzeigen, dass es noch Dienstposten gibt, die ziemlich interessant sind, zwar herausfordernd, aber wir stellen uns ja jeder Herausforderung im Setz an.
Ja, das stimmt. Viele sagen halt, ja, wussten wir gar nicht, dass das funktioniert, ohne jetzt die Kommandotauglichkeit zu haben, im Sandspätzzug seinen Dienst zu machen. Trotzdem muss man die Hürde nehmen über das PFV. Man kann sich nicht auf den Dienstposten bewerben über das BAPERS, sondern über das BAPERS kann man sich bewerben, an der Teilnahme des Potenzialfeststellungsverfahrens teilzunehmen. Und nur bei einem positiven Bescheid nach dieser Woche hat man ein Anrecht auf einen Dienstposten.
Ja, kannst du uns da mal näher erklären, was macht ihr mit den Leuten in dieser Woche? Ist das sehr körperlich, ist das sehr fachlich oder wie baut sich das auf und wie könnte man dafür trainieren?
Sehr gerne mache ich das. Also das ist sowohl als auch. Also wir brauchen den fachlichen, körperlichen, gefestigten Unteroffizier, Feldwebel und Arzt oder Ärztin. Körperliche Voraussetzung ist natürlich ganz groß geschrieben auch, aber auch die fachliche Eignung wird in dieser Woche geprüft. Ich kann da gerne mal Auszüge aus dieser Woche euch sagen. Wir haben über einen fachlichen Test, medizinisch natürlich, wo wir wissen wollen, okay, auf welcher Grundlage befinden wir uns denn bei dem Bewerber, wo wir dann ansetzen müssen in einem Fachgespräch. Das heißt, zuerst wird dieser Test geschrieben und danach machen wir dann nochmal, wie ein heißer Stuhl quasi, reden wir über medizinisch-fachliche Fragen, wo wir dann wissen wollen, was denn in dem Kopf des Bewerbers dann so fachlich so los ist. Führen durch einen Physical Fitness Test, das beinhaltet den Pendellauf, die Klimmzüge, Liegestütze, Sit-ups und dann noch einen 12-Minuten-Lauf, in dem wir einfach sehen wollen, okay, was sind denn die sportlichen Grundfitnesszustände unserer Bewerber. Wir machen auch einen 7000-Meter-Lauf, einen Gepäcklauf mit 20 Kilo Gepäck und dieser Lauf sollte unter 52 Minuten absolviert werden. Wir machen dann auch noch Schwimmen. Wir machen einen 200-Meter-Kleiderschwimmen und dann haben wir noch so Sachen wie ein Interview, damit wir den Bewerber mal kennenlernen wollen, was er so privat macht oder was seine Intention ist, zum KSK zu kommen. Wir haben eine taktische Lage, in dem der Bewerber in eine Situation reingeworfen wird, wo er eine taktische Verwundungsversorgung durchführt und von uns so ein bisschen geführt wird, moderiert wird und einfach sehen wollen, okay, wo sind wir denn da? An welchem Abholpunkt haben wir da?
Kann ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Für
Gerne.
mich ist jetzt so, also ich muss mindestens mal Notfallsanitäter als Feldwebel sein, um sich überhaupt bei euch bewerben zu können.
Genau.
Gut.
Also die Voraussetzung für den Feldwebel ist der Notfallsanitäter. Und für die Unteroffiziere ist der Einsatzsanitäter die Voraussetzung.
Okay,
Genau.
Krankenpflege kommt bei euch noch auch in Frage oder Fachkrankenpflege?
Krankenpflege haben wir jetzt keine Dienstposten, die Krankenpflege so dotiert sind. Nein. Also im Sanitätszug, wenn ich darauf auf die Struktur mal eingehen soll, wir haben 42 Dienstposten, wir haben vier Gruppen, A10. Den Dienstposten, und da ist ein Arzt in jeder Gruppe. Dann haben wir 12 Kommandofeldwebel und 12 Rettungsspezialisten und dann nochmal vier Unteroffiziere, Einsatzsanitäter.
Das würde ja dann bedeuten, da ihr auch eine taktische Lage macht und du sagst eine taktische Verwundetenversorgung, ist ja jetzt dann zukünftig ist einfacher, da der Einsatz dann ja an den Combat Medic nach Deployment Medicine gekoppelt ist und für den Notfallsanitäter der Combat Power Medic und für die Ärzte führen wir ja gerade ein den Combat Physician, was ja die Grundlage Combat Power Medic ist mit denselben Inhalten. Das wäre ja sogar sehr positiv, weil die ja dann schon vorausgebildet zu euch kommen und dann nochmal weiter ausgebildet werden können.
Auf jeden Fall ein Gewinn für uns selber auch. Wir sind auch alle Combat Medic ausgebildet oder auch jetzt in Zukunft auch der Combat Paramedic hoffentlich. Von daher ist das eine super Basis, wenn der Bewerber zu uns kommt und wir sagen, okay, du musst jetzt eine taktische Lage machen, dass er sich schon vom Kopf her darauf einstellen kann, was könnte denn da passieren. Super.
Ja, dann sind wir ja wieder mal auf dem richtigen Weg. Wir haben uns ja letzte Woche auf der SOMA getroffen in Whaley, auf der Special Operation Medicine Association, einer der größten Kongresse der Spezialmedizin für Special Forces. Und da muss ich sagen, dass wir als Bundeswehr ganz gut schon dastehen, wenn ich mir angeschaut habe, was die anderen so machen. Dennis, hast du noch Fragen?
Ja, also jetzt hattest du ja gesagt, ihr macht im Prinzip diesen Eingangs-Physical-Fitness-Test, ihr macht eine Lage, ihr macht ein medizinisches Fachgespräch. Da ist bestimmt noch mehr in der Woche drin. Geht ihr raus ins Gelände, macht ihr mit denen eine Durchschlageübung?
Ja, wir machen eine Durchschlageübung. Die Kilometeranzahl ist so bei 50. Das kommt natürlich auf die Führerleistung dann an, des Einzelnen, der eingeteilt wurde als Gruppenführer. Das kann mehr oder weniger sein, aber in der Regel ist es ein bisschen mehr an Leistung, was dann die Teilnehmer da machen. Wenn ich kurz eingehe auf die Durchschlageübung, 15 Kilo Gepäck mit einer Waffe, Feldanzug und wie angesprochen, die Führerleistung wird da beobachtet und auf dem Marsch werden noch Einzelaufgaben oder Teamaufgaben abgeprüft, damit wir sehen, wie funktioniert denn der Bewerber in der Gruppe und das wird auch mit in die Bewerbung eingezogen.
Spannend. Das ist ja eine schöne Breite, die dadurch entsteht. Und ich glaube, am Ende der Woche weiß man wirklich, was man getan hat.
Ja. Also aus der Vergangenheit raus, die Bewerber, die wir hatten, haben alle gesagt, das war das Forderndste, aber auch das Beste, was sie bis jetzt gemacht haben. Und ich bin wirklich stolz über jeden, der sich dieser Herausforderung stellt. Und man darf da auch keine Angst haben. Also wir sind froh, wenn sich Kameraden diesem Auswahlverfahren stellen. Und wir sind auch nicht da, jemand jetzt rauszuprüfen. Also ich will von diesen 12, will ich 12 Stück. Das liegt halt an jedem Einzelnen, wie auch das Credo des Verbandes, der Wille entscheidet, das wollen wir halt sehen. Die Aufgabe wird gestellt und wir wollen halt sehen, dass der Bewerber mit seinem Wille ans Ziel kommt. Und mehr oder weniger wollen wir auch gar nicht.
Wenn man das jetzt bestanden hat, wie geht's dann weiter? Du sagtest ja, es gibt einen positiven Bescheid. Und was sind dann so die nächsten Schritte für den Bewerber?
Also nach diesem positiven Entscheid wird eine zeitnahe Versetzung angestrebt. Das ist in meinem Sinne, weil wir auch viel Ausbildung dann noch für den Kameraden oder Kameradin dann haben, die wir dann relativ zeitnah dann auch durchführen müssen. Das heißt, nach dem positiven Bescheid des PfV wird dann ganz eng mit den BAPers dann in Verbindung gehalten. Der Kamerad oder Kameradin wird versetzt und wird dann ganz normal wie in jeder anderen Dienststelle dann aufgenommen und eingeschleust. Nach dieser Einschleusung und diesen ganzen Eindrücken, die hier im Verband dann auf den Bewerber oder dann auf den neuen Zugsoldaten dann zukommen, ist natürlich dann auch ganz viel Ausrüstung. Klar, sehr gute Ausrüstung. Dann bekommt er da auch eine Einweisung drin, wie er seine Ausrüstung da auch vorzubereiten hat. Und dann sollte eine zügige Einschleusung entweder in den Bereich Ausbildung oder in unsere eigene Fachausbildung dann vollzogen werden.
Okay. Ich würde gerne mal direkt bei der Fachausbildung einsteigen, weil du sagtest, ihr macht nochmal eine eigene.
Gerne.
Wie, also ist das, der natürlich im Schwerpunkt taktische Medizin macht, steht außer Frage. Und dass das den entsprechenden Lagen mit angepasst funktionieren muss und dann auch adaptiert auf eure Ausrüstung, das macht ja definitiv Sinn. Aber wo geht ihr in den Schwerpunkten nochmal gezielt drauf ein?
Also unsere Fachausbildung, die geht in circa 22 Wochen oder in Monate, 5,5 Monate. Also je nachdem mit Freiraum noch und Freizeit und Urlaub und was noch alles dazugekommt. Also es sind circa 5,5 Monate, wo auf den Bewerber dann nochmal eine medizinische Ausbildung drauf zukommt. Wir haben aber nicht nur taktische Ausbildung. Wir haben sehr viel TCCC, aber auch Prolonged Field Care. Die verzögerte oder verlängerte Versorgung ist bei uns ganz groß geschrieben auf die neuesten Geschehnisse in der Welt, dass wir darauf reagieren können. Wenn ich jetzt Ausschnitte mal aus dieser Fachausbildung rausholen, wir haben natürlich sämtliche Buchstabenkurse, die jeder Notfallsanitäter eigentlich auch kennt, was wir auch hier wieder anbieten und dann im regelmäßigen Tonus dann auch wiederholen. Wie zum Beispiel ACLS, in PALS-Lehrgang. Wir machen einen Beatmungsworkshop, wo dann nochmal intensive, invasive Maßnahmen in Beatmungstechniken geübt werden und dem Soldaten dann auch nahegebracht werden. Wir haben Narkose-Training, wir haben ein Ausbildungszentrum, ein ziviles, wo wir dann nutzen, wo wir dann das extern auch dann evaluieren können, was wir da machen. Wir haben Seilrettungskurse, gerade in Patientenevakuierung, wie bekomme ich einen Patienten von einem Gebäude oder aus einem Gebäude runter oder hoch mit den einfachsten Seiltechniken und den Tragen, die wir so kennen. Wir machen eine intensive Ausbildung mit LUA, also mit unseren Hubschraubern, die uns zur Verfügung stehen. Unsere Trainees, die werden auch dann geschult in Hoist-Operation, also das Winchen, wie kommt mein Verwundeter in eine Plattform wie jetzt zum Beispiel Hubschrauber hoch, wie versorge ich einen Verwundeten im Hubschrauber, das machen wir alles mit unseren Hubschrauber dann in Laupheim zusammen. Jeder Trainee bekommt einen Warmblut-Anwenderkurs bis zum Instructor-Höhe, auch wenn er die Instructor-Eignung hat. Wir machen ganz viel Prolonged Field Care. Intensiv medizinische Maßnahmen, wir machen Reboa-Kurse, wir machen ganz viel Ultraschall, wir machen auch pflegerische Maßnahmen, wie ernähre ich meinen Verwundeten über 72 Stunden, aber genauso auch, wie kann ich meinen Verwundeten beatmen oder eine Narkose aufrechterhalten. Eine große Spezialisierung von St. Spätzug ist auch die technische Rettung. Das heißt, wir gehen an die Technische Schule des Heeres nach Aachen und erlernen dort, wie kann ich einen Verwundeten, der eingeklemmt ist in einem gepanzerten Fahrzeug, wie kann ich den da rauskriegen? Wir haben die Rettungssätze wie Schere, Spreizer, alles vor Ort. Das heißt, der Trainee kriegt das auch nahegebracht und wird zertifiziert dafür, Kameraden zu retten aus kollabierten Gebäude und Fahrzeugen. Wir haben auch eine Fähigkeit, dass wir Hunde versorgen dürfen. Das heißt, wenn der Diensthund verletzt ist, machen wir auch an der Diensthundeschule der Bundeswehr diesen K9 CFR, dass wir auch in der Lage sind, in diesen Operationen auch den Hund zu versorgen, wenn er dann verletzt ist.
Das ist ein ganz großes Portfolio, was du da angesprochen hast, Jojo. Aber ich kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt draußen sagen, klingt sehr anstrengend, klingt herausfordernd, aber sehr interessant.
Das ist sehr anstrengend. Das ist auch sehr viel Eigenmotivation, das, was der Trainee dann auch mitbringen muss. Aber das kriegt er auch schon in der Woche PLV von uns gesagt, was auf jeden Einzelnen dann drauf zukommt. Und diese Maßnahmen, die ich da angesprochen habe, das ist jetzt nicht nur für den Arzt, weil der Arzt kann auch mal ganz irgendwo anders sein und der Feldwebel muss in der Lage sein, alles, was der Arzt bei uns können muss, muss der Feldwebel genauso gut können.
Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt mit an. Das ist ja, ich sag mal, auch das, was wir immer wieder versuchen klarzumachen, taktische Medizin bedingt die Lage, was ich an Medizin machen kann. Und diese Aufteilung zwischen ärztlich und nicht ärztlich geschieht erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, wo jeder dann auch sein Wissen, seine Profession mit reinbringt. Und je homogener ein solches Team wird, umso besser. Das finde ich total klasse. Das heißt, also, das ist dann letztendlich die Grundbefähigung, von der wir sprechen.
Das ist die Grundbefähigung fachlich-medizinisch. Dazu kommt natürlich dann noch die Grundbefähigung militärischer Ausbildung, dass wir auch folgefähig sind den Kommandokompanien. Das heißt, nach dieser Grundbefähigung wird jeder Trainee, der dann kein Trainee mehr ist, der dann ein Rettungsspezialist entsandt ist, wird einer Kompanie zugeteilt und in der wird er dann harmonisiert. Mit der Kompanie wird er dann auch trainieren und in den Einsatz gehen. Das heißt, dafür müssen wir eine militärische Ausbildung haben. Die kann ich auch ganz kurz erläutern, wenn ihr das wollt.
Ja, das klingt interessant. Ich denke, die Kameraden, Kameradinnen draußen interessiert das auch.
Ja, also in der Regel werden unsere Bewerber dann eingeschleust in den Bereich Ausbildung, weil das KSK hat ja einen eigenen Bereich Ausbildung und da in einen Zug eingegliedert, mit dem sie dann begleiten und mit denen sie dann auch üben und ausgebildet werden. Diese Ausbildung beinhaltet zum Beispiel infanteristische Grundlagen. Alle, der Arzt, der Feldwebel und der Unteroffizier, durchlaufen diese Ausbildung. Infanteristische Grundlagen ist ganz klassisch Maschinengewehrschießen. Wie funktioniert das Maschinengewehr? Einweisung in sämtliche Waffen und das Schießen mit diesen Waffen. Aber auch, wie bewege ich mich draußen im Gelände? Wie kann ich unerkannt irgendwo an ein Objekt rankommen? Auch das werden alle diese Ausbildungsstufen oder diese Fähigkeitsstufen auch erlernen in diesen Wochen der Grundlagenausbildung. Dann haben wir Lehrgänge wie Siri, Charlie und Keck, die jeder durchlaufen muss. Wir haben Schießlehrgänge. Jeder wird befähigt, Reaktionsschießlehrgänge zu machen oder auch die Schießausbildung, wie man das von einem Kommandofeldwebel kennt, nur mit ein paar unterschiedlichen Zeiten. Unsere Teilnehmer machen einen Orts- und Häuserkampf. Wir machen Nahkampf. Und wir machen Luftlandeeinsatzverfahren. Wie komme ich an einem Seil aus einem Hubschrauber runter auf den Boden, ohne dass ich mir die Haxen breche? So kann man sich das ungefähr vorstellen. Diese Ausbildung militärisch dauert ungefähr 37 Wochen.
Das bedeutet, wenn ich das jetzt zusammenrechne, ich habe gleich noch eine Frage zu einem Begriff, den du gebracht hast, aber erstmal, das würde ja dann bedeuten, nach einem Jahr wäre er combat ready.
Ganz genau. Also nach einem Jahr grob mit den Urlaubszeiten ist der Bewerber oder der Trainee dann grundbefähigt in militärisch und in militärisch-fachlich, also medizinisch, und hat dann danach eine TIF-ID, Rettungsspezialist, und bekommt dann auch die Zulage 500 Euro.
Du hast den Siri Charlie angesprochen, den kennen wir ja alle, aber das CAC hat mir nichts gesagt.
Das ist Contact After Capture, das kennt man früher von den normalen Überlebenslehrgängen, dass man in einer Phase reinkommt der Gefangenschaft und dass man da einfach resistant, also widersteht, irgendwelche Informationen preiszugeben.
Okay, das kenne ich noch aus Hammelburg bei der Busentführung. Ja, okay.
Ja, so ähnlich, ja.
Ja, okay, gut. Also du hast da ganz viele tolle Sachen aufgezählt. Ich finde das sehr faszinierend und wenn ich jetzt 30 Jahre jünger wäre, dann würde ich es glatt versuchen, aber in meinem Alter
Ja, okay. Mit Hilfe würde ich es schaffen, ja. Also die fünf
Ja.
Anzüge oder so.
Ja.
Ist okay. Aber in meinem Alter muss ich das ja nicht mehr. Okay,
Nee.
also jetzt bin ich in dem Zug drin und doch bin ich dann integriert in das Team der KSK, in der Kompanie oder in dem Einsatzzug. Macht ihr halt Übungen und halt andere Sachen.
Genau. Das ist diese, ich sage immer, diese Grundbefähigung ist das Laufen lernen. Jetzt kann der Trainee laufen, jetzt ist er grundbefähigt, jetzt hat er seine TIF-ID-Rettungsspezialist und verlässt das Nest. Und jetzt wird er eingegliedert in eine Kompanie. Da muss er dann harmonisiert werden. Harmonisiert heißt einfach, okay, die Kompanie muss ihn kennenlernen. Der wird da jede Übung mit begleiten. Das also nicht als Realversorgung, sondern als vollwertiges Mitglied dann in dieser jeweiligen Kompanie. Also dieser Trainee wird dann zugegliedert zu dieser Kompanie, geht da rein, ist jetzt mittlerweile TIF-ID-Rettungsspezialist, vollwertiges Mitglied im Zug, vollwertiges Mitglied in der Kompanie. Natürlich ist da immer ein Erfahrener noch nebendran, der ihn dann ein bisschen führt. Aber jetzt geht es dann los mit viel Abwesenheit, weil die Kompanien auch sehr viel üben, weltweit. Und dann gegebenenfalls, wenn es dann notwendig ist, in den Einsatz zu verlegen.
Habt ihr dann darüber hinausgehend noch weitere Ausbildungslehrgänge? Ich denke hier zum Beispiel an solche Sachen wie den ENSOCOM und Vergleichbares, was in Pfullendorf läuft.
Ja. Also von den Ausbildungshöhen, meine Unteroffiziere werden in Zukunft und jetzt erstmalig durchgeführt zum ENSOCOM ausgebildet in Pfullendorf, national. Meine Feldwebel haben die Befähigung nach dieser Grundbefähigungsausbildung NATO Special Operation Medical Technician und die Ärzte sind NATO Special Operation Medical Provider. Das heißt, das sind die medizinischen NATO-Höhen an Ausbildung und an Fähigkeiten, was meine Soldaten im Zug dann erlangen.
Du hast ja gerade schon ganz passend gesagt, das ist ein NATO-Standard. Das ist ja auch
Ja.
genau der Grund, warum ihr jetzt mit dem Combat Medic eigentlich beginnt, mit dem All-Service Member Combat Lifesaver Combat Medic und dann ab nächsten Jahr Paramedic und Physician. Genau diese Harmonisierung anstreben, damit wir in einem zukünftigen NATO-Verbund eine viel höhere Interoperabilität hinbekommen.
Auf jeden Fall. Auch wir schauen auch europaweit. Wir haben Partnereinheiten, mit denen wir operieren müssen. Und da ist so ein einheitlicher Standard ist wirklich Gold wert. Das ist in der Kürze der Zeit nimmt man Kontakt auf und man weiß genau, wovon man redet. Ja, ich rede jetzt von einem ENSOCOM und jeder weiß, okay, der ENSOCOM ist befähigt, nach der Critical Tasklist das und das durchzuführen. Und das ist für uns auf der Ebene, wo wir operieren, ist es wirklich Gold wert.
Ja, ich habe jetzt auf einer ganz anderen Ebene immer sehr viel damit zu tun, weil wir im Emergency Medicine Panel auch einen Vertreter häufig dabei haben aus dem Special Operations Panel, der diesbezüglich ganz bewusst auch immer diesen Input gibt und sagt, hey, die Standardisierung, weil ihr es natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit einem viel engeren Verbund erfahrt, dass wenn wir über Large Scale Operations sprechen, aber auch da muss einem klar sein, wir werden schlicht und ergreifend multinational tätig sein und keiner kann vorhersagen, in welche SAN-Einrichtung er kommt und dort übergeben muss, einen Patienten oder entsprechend von wem er was übernimmt. Da haben wir ein lustiges Sprachwirrwarr und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir medizinisch zumindest alle eine Sprache sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wirklich das, wo der komplette SAN-Dienst und auch wir hin müssen, dass auch ich weiß, okay, ich komme in eine höhere Versorgungsebene, egal ob das jetzt Special Operation ist oder conventional, dass ich da hinkommen kann und kann meinen Verbundenen, worauf der ankommt. Das ist unser größtes Ziel, dass unser Verwundeter heil irgendwie nach Hause kommt, dass ich dann in die Versorgungseinrichtung reinkommen kann und jeder spricht die gleiche Sprache. Da ist es auch egal, ob das jetzt Spezialkräfte ist oder konventionell.
Das ist natürlich ganz viel Übung, aber ihr braucht natürlich auch praktische Inhalte. Das heißt also, ihr geht auch durchaus raus ins Zivile, um am Patienten weiterhin zu arbeiten, um auch hier fit zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Meine Ärzte, ganz normal, sind Notärzte. Die fahren am Wochenende, die fahren in jeder freien Minute, wenn sie hier sind. bilden sie sich weiter in Notarztdienste. Genauso meine Feldwebel, die ehrenamtlich irgendwo dann im Rettungsdienst unterwegs sind oder auch in Zukunft oder auch in der Vergangenheit schon in den Bundeswehrkrankenhäusern, wo wir dann auch Praktika machen können.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich schwieriger wird, wenn man sich so ein ziviles Krankenhaus anguckt. Dann kommt jemand, der so begrenzt nur über seine eigentliche Tätigkeit sprechen darf, der aber sagt, ja, ich müsste jetzt aber selber im OP eigentlich stehen und Dinge tun. Und man sagt, du bist doch Notfallsanitäter. Warum musst du jetzt eine Wunde nähen oder vergleichbare Dinge?
Tatsächlich haben wir ein paar zivile Krankenhäuser, die kennen uns. Dann hat man sich harmonisiert mit denen. Das sind auch viele Reservisten, Ärzte, die uns kennen, wo wir dann hin können, die schon wissen, was wir machen oder machen dürfen. Trotzdem immer nach den nationalen Vorgaben. Also ich werde jetzt nicht an einem offenen Bauch selbstständig operieren, was ich auch nicht kann, aber als Beispiel jetzt. Ja. Aber schon geführt und mit dem Vertrauen, was dann entsteht über Jahre, kann man da schon sehr viel rausholen, auch in der zivilen Welt.
Ja, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja darum, ihr seid A, in dem Fall immer unter ärztlicher Aufsicht, also sichergestellt, dass ihr da keinen Bock missbaut. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich eine ganz andere Ausgangslage, also von euren Grundbefähigungen her, von den Skills, die ihr drauf habt. Und umso wichtiger, dass ihr das halt auch entsprechend in der Praxis umsetzen könnt, weil nur am Skilltrainer arbeiten bringt einen da ja ein Stück nicht weiter.
Ja, also Skilltrainer, das ist für den täglichen Bedarf, ist das schon gut. Das kann man immer wieder mit einbauen, aber es gibt halt nichts Besseres wie hands-on an den realen Patienten draußen im Rettungsdienst oder halt auch im Krankenhaus.
Da gebe ich dir recht, Jojo. Jetzt habe ich noch eine Frage, eure Ausrüstung jetzt mal für die taktische Medizin.
Was wir uns nämlich im Klaren machen müssen, deshalb ist es so enorm wichtig, dass jeder im Sanitätsdienst eine zivil anerkannte Ausbildung hat. Wenn ich das nämlich mit Partnernationen vergleiche, die rein militärische Ausbildung haben, die haben ein Riesenproblem, im Zivilen in Übung gehalten zu werden. Und wir haben diesen immensen Vorteil, dass man immer sagen kann, ich habe einen Retsan, einen Notsan oder entsprechende andere Qualifikationen, die mich berechtigt, Dinge zu tun.
Ja, das stimmt. Diese Partnereinheit kenne ich, also international, die da wirklich Probleme haben. Das ist teilweise so, dass sie ans Ausbildungszentrum spezielle Operationen gehen, in die internationale I-Wing, also in der Vergangenheit so, Lehrgänge durchgeführt haben und wirklich invasive Maßnahmen gar nicht nach ihren nationalen Vorgaben durchführen durften, was die dann auch in dem Lehrgang dann auch gehemmt hat oder auch blockiert hat, dann irgendwas durchzuführen und auch besser zu werden. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland ganz gut auf dem Weg oder wir haben den richtigen Weg eingeschlagen, dass wir alle eine zivile Lizenz haben und auch draußen im Zivilleben dann auch wirklich dann Hand an den Patienten legen dürfen.
Ja, das haben wir ja letzte Woche auf der SOMA gesehen. Da gab es ja einen Vortrag, wo die Amerikaner gesagt haben, sie haben ein Problem, ihren Combat Medic, der bei uns Retzern ist, und der Combat Paramedic in die zivile Ausbildung, also in die zivilen Institutionen zu bekommen, weil die keine medizinische Ausbildung haben. Und das können wir ja immer nachweisen und sind damit auch auf der rechtlich sicheren Seite. Finde ich total wichtig. Und da ist mir aufgefallen als Bundeswehr, dass wir da schon zwei Schritte weiter sind als andere.
Auf jeden Fall.
So, dann nochmal die Frage, es ging jetzt um die Ausrüstung. Mich würde halt total interessieren, taktische Medizin, ob ihr komplett nach Deployed Medicine alles nur habt oder ob ihr noch ein paar Spezialsachen habt, die mich so interessieren würden.
Also dadurch, dass unsere Operationen immer aufs Geringste an Personal und Material beschränkt sind, ist auch unser Rucksack dementsprechend klein aufgestellt. Jeder von uns hat einen Rucksack, der standardgemäß gepackt ist. Natürlich darüber hinaus kann er dann nochmal Tailored Automation dann nochmal zusätzlich Sachen reinpacken, die er denkt, was gerade für diesen Auftrag notwendig ist. Aber im Detail ist das jetzt nichts außergewöhnlich anderes, wie in der taktischen Medizin auch konventionell angewendet wird. Wir haben vielleicht andere Beobachtungsmonitore oder Beatmungsgeräte, weil wir für den Einsatz kleinere Sachen brauchen. Aber im Endeffekt, das Ziel muss es sein, dass der Patient effizient versorgt ist. Und ob das jetzt deine Antwort jetzt qualifiziert beantwortet, aber wenn ich jetzt einen Cryc durchführen muss, brauche ich einen Cryc-Hook, ich brauche ein Messer und ich brauche einen Tubus. Da ist jetzt nichts Spezielles dran, wie du dir das jetzt vielleicht noch vorstellst.
Nee, wenn du mir das jetzt so erzählst und ich ja weiß, was wir in unseren neuen Rucksack reinpacken, dann sage ich mal, da sind wir gleich ausgerüstet. Wir haben vielleicht andere Vorlieben als ihr, aber ansonsten passt das schon.
Ich hätte aber direkt noch eine Frage dazu. Wir haben uns ja jetzt sehr intensiv mit dem Thema Prolong Care beschäftigt. Und das Gute ist, dass wir voraussichtlich ab 1. Januar 2026 den Ersthelfer Alpha auch 2 Stunden Prolong Care schulen dürfen. Wenn wir jetzt aber mal in die Prolong Care Phase reingucken und an das Material, was ich brauche, habt ihr dafür einen separaten Rucksack gepackt oder habt ihr das tatsächlich in den eigentlichen Rucksack mit integriert bekommen?
Wir haben uns da lange Gedanken drum gemacht. Es wurden auch Packversuche gemacht, dass wir wirklich einen PFC-Rucksack DCR gepackt haben. Aber am Ende ist es immer so, wer soll das alles tragen? Wir müssen unsere persönliche Ausrüstung noch irgendwo verpacken und wir müssen die medizinische Ausrüstung irgendwo verpacken. Und da ist es halt so, dass wir in den ersten Stunden, ich will es nicht genau definieren, weil das, ich kann es nicht definieren, einfach mit dem Material klarkommen müssen, was wir dabei haben. Improvisation ist ganz viel gefragt und Haushalten. Da hat man sich nicht gleich alles irgendwie in den ersten Minuten dann auch verschieße, sondern wirklich gezielt und bedacht da an die Sache rangehe, bis ich dann mehr Material zur Verfügung habe. Ich rede da von Speedballs, ich rede da von Material, was mir nochmal zugeführt wird, wenn das vorgepackt wurde, damit ich dann irgendwann in eine Prolong-Care-Phase, so wie man sich das dann vorstellt, über mehrere Stunden, Tage dann auch durchführen kann.
Ja, dann hätte ich nochmal eine Frage. Ich meine, jetzt für eine Mikrolagerung brauche ich kein Material. Das kann ich ja, also eine Lagerung über Mikrolagerung kann ich ja so machen. Also mit Abholstern, da muss ich mir halt was im Gelände suchen. Aber jetzt ist die Frage, du sagtest, wenn Material nachgeführt wird, habt ihr denn für die Nachführung einen gepackten Rucksack, wo zum Beispiel für Pflege, Wundreinigung etc. extra gepackt ist? Oder ist es nochmal derselbe Inhalt wie in eurem Rucksack?
Nee, da, also das ist dann spezieller. Dann haben wir also ein PFC-Pack, haben wir dann schon vorgepackt, was dann nachgeführt wird und da sind dann halt speziellere Sachen drin. Das kann auch ein Warmblut-Set sein, das kann dann unser chirurgisches Material sein, das kann unser pflegerisches Material sein. Das ist dann auch vom Umfang her viel mehr. Das ist halt nichts, was ich jetzt irgendwo durch den Wald tragen will, sondern irgendwo in einer gesicherten Lage, in einem Safehouse zum Beispiel, wo ich mich dann einrichten kann und kann dann einen Versorgungsplatz aufbauen.
Ja, vor allem für mich total spannend, weil wir nämlich eine ähnliche Diskussion auch geführt hatten. Wir sind auch zu dem Schluss gekommen, wir müssen das voneinander trennen. Ich muss mit dem Rucksack taktische Medizin eine gewisse Zeit überbrücken, aber ab einer gewissen Zeit ist ja das Add-on, wie du schon sagtest, Ernährung. Dann Zufuhr, Ausfuhr von Körperflüssigkeiten und.
Genau.
So komplex, das kriege ich nicht mehr in diesen Rucksack rein oder ich laufe halt irgendwann nur noch auf dem Rücken rum, weil ich umkippe, weil das Ding zu schwer geworden ist.
Ja, das ist irgendwo ist auch mal ein Limit, auch bei uns, an Material oder an Gewicht, was man einfach mittragen muss. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste hier in Afrika oder irgendwo auf der Welt über 30, 40 Kilometer sowas alles mit mir rumschleppen. Also mein Medic-Rucksack, wo T-Trivis drin ist, ein PFC-Rucksack, ein Warmblut, ein DCR. Ja, wo ist das Limit? Also da muss man dann schon wirklich dann sagen, okay, dann lieber geplant irgendwie und aufs Minimum reduziert und dann im Nachhinein dann aber qualitativ dann hoch.
Ja, wir hatten ja den neuen Rucksack. Ich packe mir meinen Rucksack-Podcast und da sind wir ja auf 10 Kilo gekommen in einen 50-Liter-Rucksack, jetzt für fahrzeuggebunden. Und da kann man ja noch das Daypack dranklicken und dann kommen wir auch auf ein Gewicht, womit man arbeiten kann. Und dann müssen wir halt auch den PFC-Rucksack halt nachführen.
Ja, also unser Rucksack hat von Grund auf 17 Kilo. Das ist so das maximal gepackte, standardmäßig gepackte Rucksack für einen Rettungsspezialisten oder für einen Einsatzarzt KSK.
Mit seinem persönlichen Daypack oder kommt das noch obendrauf?
Das ist ohne. Die persönliche Ausrüstung wirklich aufs Minimum reduziert, muss dann aber auch dann selber nochmal mitgeführt werden.
Deswegen seid ihr ja besonders befähigt.
Ja, ich wollte schon gerade sagen, Karl-Heinz, wir haben noch 7 Kilo Luft, komm, Attacke, lass uns das Ding voller machen.
Nee, das lassen wir besser, Dennis.
Ich bin da vollkommen bei dir. Jetzt eine Frage. Ihr habt ja häufig auch Zusammenarbeit mit Dritten. Die ist meistens geplant, aber manchmal auch ungeplant Ähnliches. Und ich denke da jetzt auch an Situationen, wo ihr mit einem zivilen Rettungsdienst oder Ähnlichem zusammenarbeitet. Wie ist da so eure Vorgehensweise? Weil das ist die Erfahrung, die ich aus der Zusammenarbeit mit den SE-Einheiten der Polizeien gemacht habe. Die Schnittstelle Spezialkräfte, Rettungsdienst hakt ganz häufig, weil der Rettungsdienst erstmal total beeindruckt ist, was da für Typen vor einem stehen. Die haben ganz viele Sachen an und gucken meistens böse, beziehungsweise man sieht gar nicht, wie sie gucken, weil man nur die Augen erkennen kann. Bringen einem einen Patienten, sagen ganz viel und die häufige Reaktion ist, ich lege mein EKG an. Wie sieht es da bei euch aus?
Also ganz, ganz ehrlich, wir würden auch gerne viel mehr mit dem zivilen Rettungsdienst oder zivilen Rettungskräften zusammenarbeiten. Ist aber jetzt noch nicht so oft geschehen. Wenn das aber geschehen ist, wir arbeiten auch viel mit nationalen Spezialeinheiten, dann ist es immer sehr beeindruckend zu sehen, wie, also ich kann jetzt nur für meinen Zug oder für meine Leute reden, dann ist es beeindruckend zu sehen, wie die Schnittstelle zivil-militärisch so relativ weit auseinanderklafft. Ich finde, als Militärsanitäter ist man sehr gut aufgestellt. Das Mindset ist sehr hoch und ich würde für mich gerne viel mehr mit Zivil zusammenarbeiten, damit auch die Kameraden da viel mehr profitieren davon.
Ja, das ist ja schon Problematik, wenn wir jetzt nach Mist übergeben, das kennen die alle nicht. Wir arbeiten mit March. Ich meine, gut, wir können wechseln zu CABCDE, das kennen die meisten zivilen Kräfte, aber es ist halt die Schwierigkeit, dass die halt nicht gewohnt sind, dass ein Sani um die Ecke kommt und sagt, ich habe das gemacht. In der Reihenfolge, schreibt ihr das mal auf. Also das ist halt ein bisschen schwierig.
Ja, das ist schwierig. Aber diese Schnittstelle, ich glaube, das kann ich von meiner Position aus hier, die kann ich nicht schließen. Das müssten wir, vielleicht kann das der Kamerad Ritter halt in seiner Funktion irgendwie versuchen, dass wir da viel mehr miteinander üben mit dem zivilen Rettungsdienst oder mit den zivilen Rettungskräften in einer großen Übung oder in kleinen Übungen, dass man das mal auch mit Spezialkräften zusammen, dass wir das irgendwie mal zusammengeführt bekommen.
Ja, Auftrag erkannt. Und eins kann ich nur sagen, weil ich momentan sehr viel unterwegs bin mit der Thematik Oplan Deutschland, Rückführung, LVBV, Ähnlichem. Die zivile Seite, und das ist ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal, ist so offen im Moment, ist so wissbegierig und möchte so gerne Informationen kriegen, mitarbeiten und sich vorbereiten, dass wir ein ganz tolles Momentum haben in dieser fachlichen Welt mit allen Beteiligten, dass wir hier viel näher zusammenrücken können, weil sie erkannt haben, es ist ein gesamtstaatlicher Ansatz, der dahinter steht. Und von der Seite her bin ich da momentan so ein bisschen euphorisch. Und also wir haben so eine gewisse Aufbruchstimmung, die ich hier mitkriege, wo ich sage, das ist richtig gut. Jetzt drehe ich nochmal ein Stück weit zurück, weil wir haben ja auch eigene militärische Fähigkeiten, die ja nochmal über den Sanspetszug hinausgehen mit dem SOS-Team zum Beispiel. Wie ist da eure Zusammenarbeit? SOS, für Erklärung, ist das Special Operations Surgical Team, also aus Chirurgen, Anästhesisten, OP-Schwestern, die dann im Prinzip vor Ort nicht nur die Damage Control Resuscitation, sondern auch die Damage Control Surgery durchführen können.
Also wir arbeiten eng mit dem SOS zusammen. Auch Operationen oder Übungen, die wir durchführen, ist das SOS immer als erste chirurgische Einrichtung bei uns immer mitgeplant. Wir machen auch Ausbildung mit SOST und wir stellen auch aus dem Sanspetszug heraus den SOST-Führer, der dieses Element dann auch militärisch dann im Einsatz oder in der Übung dann auch führt. Wir sind da sehr dankbar drüber. Das sind echt hochqualifizierte Ärzte und hochmotiviert, die da aus den Bundeswehrkrankenhäusern rauskommen. Das ist wirklich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und freundschaftliches Verhältnis zu den Einzelnen. Und das macht immer wieder Spaß und auch ist beeindruckend, wie die Kameraden sich da dafür einsetzen, in diesem SOS dann auch tätig zu sein.
Dennis, ich muss kurz noch was sagen. Du hast die Chirurgen erwähnt, die Anästhesisten, die OP-Pfleger oder OP-Schwestern. Du hast eins der wichtigsten Elemente vergessen, das ist
die Anästhesiepflege. Genau. Ich sehe schon, wenn ich das nächste Mal nach Leer komme, kriege ich Prügel ohne Ende. Großes Entschuldigung an der Stelle, aber du hast vollkommen recht.
Ja, deswegen verteidige ich die ja aus meiner Familie, ja.
Genau, darum habe ich dich dabei, richtig.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe eben von diesem Laufenlernen erzählt. Aber wenn der Kamerad laufen gelernt hat und ist jetzt grundbefähigt, ist das Lernen aber nicht vorbei. Das heißt, Wir haben immer noch drei große oder vier große Blöcke, was ich auch noch mal gerne ansprechen will. Das ist einmal die Aufbaubefähigung, das ist die Spezialisierungsausbildung, das ist dann eine erweiterte Befähigung und die Inübunghaltung. Weil das ist auch wichtig zu wissen, dass wenn der Kamerad dann jetzt Rettungsspezialist ist, auch eine Aufbaubefähigung bekommt in zum Beispiel CBRN-Medizin. Also wir sind befähigt, auch vor Ort bei einer Kontaminierung von einem Kameraden und Verletzung vor Ort die Dekontamination durchzuführen plus die medizinische Versorgung. Das ist eigentlich einzigartig, welche Fähigkeit wir da aufgebaut haben. Und das kommt auch von einer Motivation von meinen CBRN-Spezialisten heraus, die sich da reingefuchst haben über Jahre und da Konzepte dann auch ausgearbeitet haben, die es ermöglichen, das wirklich dann vor Ort dann auch durchzuführen. Da wird jeder Rettungsspezialist dann auch grundbefähigt. Also nicht jeder kann alles überall Spezialist sein, sondern grundbefähigt. Genauso Medical Planning. Das heißt, wir beraten auch dann die jeweiligen Führer der Kompanien in der medizinischen Planung von einer Übung oder dann auch im Einsatz. Muss auch jeder Feldwebel oder auch die Ärzte dann ausgebildet werden. In dieser Spezialisierungsausbildung als nächster Block vertikale Verbringung. Jeder Feldwebel im Zug kann zum Freifallspringer ausgebildet werden, bis hin zum Tandemmaster, wenn die Qualifikation und auch das Faible dazu da ist und auch die Motivation dazu, da auch weiterzumachen. Gebirgsausbildung ist ein großes Thema auch. Bei uns hat jeder auch die Möglichkeit, sich im Gebirge weiterzubilden, auch gerade in der Patientenrettung. Wie bekomme ich einen Verwundenen oder einen Verletzten von dem Gebirge runter oder auch hoch? Das wäre so die Spezialisierungsausbildung. Und wenn ich auf die erweiterte Befähigung gehe, jeder von uns muss grundbefähigt sein in der Tauchmedizin, in der Flugmedizin, in der Tropenmedizin, Zahnmedizin. Jeder sollte eine Sprachbefähigung haben. Und wie eben schon mal angesprochen, SOS-Führer. Nicht jeder sollte SOS-Führer werden, aber gerade ausgewähltes Personal wird dann auch nochmal dazu ausgebildet.
Das heißt also, auch jeder, der zu euch kommt zur Aufnahmeprüfung, muss eine Ü2 haben?
Ja. Oder auch bei Versetzung. Also das ist die Vorgabe vom Verband. Jeder, der hier reinkommt, muss nur Ü2 haben oder beantragt haben.
Oder beantragt haben. Also mindestens eine Ü2, die dann befähigt, eine Ü2 zu bekommen. Also für alle, die jetzt draußen zuhören, eine Ü ist eine Überprüfung, dass ich halt bis geheim halt einsehen darf, ungefähr.
Genau, weil auch am ersten Tag eine Belehrung stattfindet auf dem PFV, das alles Gesehene oder Gesprochene während der Woche auch unter der Geheimhaltung liegt und nur wirklich Sachen drüber gesprochen werden, was der Wahrheit entspricht dann auch. Ja.
Ja, das ist ja wichtig, dass die Leute, die sich da bewerben wollen, halt sich vorher drum kümmern, dass man die halt, weil eine Ü2 dauert ja schon etwas, also eine Ü1 geht ja schneller und dann die Befähigung zur Ü2, dass die halt wissen, dass man das vorher halt haben muss, bevor man sich bei euch
Ja.
bewirbt.
Ja, also auch bei dem positiven Bescheid nach der Woche ist es ganz, ganz wichtig, dass der Bewerber sich dann im Heimatstandort dann darum kümmert, eine Ü2 zu bekommen. Sonst kommt er am ersten Tag der Versetzung einfach nicht in die Kaserne rein.
Verstehe ich.
Wir haben dann den letzten Block der Inübunghaltung. Alles das, was erlernt wurde, ob fachlich-militärisch oder fachlich-medizinisch, muss natürlich in Übung gehalten werden. Wir haben jährlich eine theoretische Weiterbildung. Wir haben praktische Weiterbildung, was der Kamerad Ritter eben angesprochen hat. Wir gehen raus in den Rettungsdienst, machen da unsere Tätigkeiten am Patienten. Wir müssen aber auch unseren Ensemble auffrischen alle 2 Jahre. Wir müssen Teamtrainings, die wir intern durchführen, müssen wir absolvieren. Und natürlich auch internationale Weiterbildung, wie auch letzte Woche auf der SOMA, ist bei uns eine Weiterbildung, gerade für die T3C-Guidelines, die abgedatet werden, ist für uns immer ganz, ganz wichtig und zählt auch als eine Inübunghaltung oder eine fachliche Weiterbildung. Militärisch gesehen kann sich jeder vorstellen, alle Fähigkeiten, die er erworben wurden. Schießen muss aufgefrischt werden, Fallschirmspringen und ganz klassisch unsere sportlichen Leistungen müssen jährlich dann auch überprüft werden.
Wenn man das mal alles zusammenfasst, nicht ohne Grund reden wir über Spezialkräfte. Das ist halt ein ganz anderes Aufgabenportfolio, eine ganz andere Fitness, die gefordert wird. Deshalb einfach mal die Frage, wie lange bleiben die Leute denn bei euch?
Ja, wir haben bei den Unteroffizieren haben wir eine Mindeststehzeit von 6 Jahren, wenn dieses Laufenlernen erlernt wurde. Danach sauge ich meine Feldwebel aus wie eine Zitrone. Ja, also auf jeden Fall mal 6 Jahre. Und bei den Sonderoffizieren ist es so, dass die eine Stehzeit haben von 4 Jahren, wobei das erste Jahr Ausbildung ist und dann danach dann nochmal 3 Jahre Stehzeit haben als Einsatzarzt in der Kompanie.
Okay, aber das ist schon mal wichtig zu wissen, weil sonst würde sich dieser Invest ja überhaupt nicht lohnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele eine der spannendsten und besten Zeiten ihres Lebens war und ist.
Das, auf jeden Fall. Ich würde meine Offiziere gerne länger halten, aber die streben ja alle dann Höheres an und wollen Facharzt werden und. Das steht ihnen auch zu. Aber bei dem Feldwebel ist es so, bei diesen 6 Jahren bleibt es in der Regel nicht. Also die bleiben länger, aber auch aus eigenem Antrieb. Wer dann schon mal hier ist, will dann auch so schnell auch gar nicht mehr weg.
Da habe ich eine Frage, weil der GSG 9 gab es früher eine Altersbegrenzung, wo ich aus den Spezialkräften raus musste.
Eine generelle Altersbegrenzung haben wir nicht. Man muss aber realistisch bleiben. Der Bewerber, der jetzt an der 40 knappert oder schon drüber ist, sollte sich halt im Klaren sein, auf was er sich da einlässt. Auch für das Potenzialfeststellungsverfahren sind als Voraussetzung 90-5er mitzubringen, wie jetzt zum Beispiel Einzelkämpferfähigkeit oder Fahrprobe oder Fallschirmsprungtauglichkeit. Also das muss auch als zwingend mitgebracht werden. Das wird auch dann am ersten Tag überprüft. So, jetzt haben wir den Bewerber, der 42 ist, der sich gerne diesem Potenzialfeststellungsverfahren stellen darf. Nur muss er dann auch realistisch sein, er hat dann nochmal ein Jahr Ausbildung, dann ist er 43 oder bis zur Versetzung ist er dann vielleicht 43,5. Und wie lange will er dann noch draußen rumlaufen? Weil sehr viel Abwesenheit, es ist sehr viel körperliche Anstrengung. Aber ich würde sagen, keine generelle Altersbegrenzung. Aber ich rate dann dem einen oder anderen schon davon ab, das dann zu machen in einem gewissen Alter.
Ich glaube, das ist mehr als nachvollziehbar. Und ich gucke Karl-Heinz an, wir sind beide grau, wir sind beide über 50. Und wie wir aber vom Befehlshaber gehört haben, ist Karl-Heinz der Jungspund. Das finde ich super. Aber von der Seite her ist das auch ganz gut, wenn man ab einer gewissen Seniorität Sachen von außen mitbeurteilen kann. Beurteilen ist falsch, aber mit betrachten kann und sagen kann, okay, wir geben gerne unseren fachlichen Input mit dazu, weil der ist auch etwas aus viel Erfahrung herauskommend. Und wir freuen uns riesig, dass wir sowas wie den Podcast hier machen können und so coole Gesprächspartner wie dich haben. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wir sind auch super happy, dass wir jetzt einfach mal so ein Thema beleuchten konnten, was zwar nicht so stark medizinisch fachlich diesmal ist, aber einfach mal aufzeigt, in welcher Breite wir hier innerhalb der Streitkräfte unterwegs sind und auf der anderen Seite auch mal aufzeigt, was es bedeutet, was man mitbringen muss, um in solchen Einheiten zu arbeiten. Deshalb ganz, ganz lieben Dank und viele Grüße nach Kalf, Jojo. Ach so,
ja,
wir brauchen noch eine Sache.
Ja.
Ja, wie immer.
Das Codewort.
Das Codewort.
Ach, das Codewort, das muss ich sagen.
Ja, das musst du sagen.
Also, okay. Dann das Codewort für den heutigen Podcast ist Rettungsspezialist.
Super, dann nehmen wir Rettungsspezialist. Jojo, auch von meiner Seite, ich fand es total interessant, habe festgestellt, dass ich doch zu alt bin dafür. Aber okay, das macht ja nichts. Ich habe viele andere Sachen gemacht in meinem Leben, aber gut. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst mal wieder. Bis dann. Ciao.
Ja, tschüss.
Ein kleiner Nachbrenner zu dieser Folge. Dennis, leg los.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Uns erreichen super viele Zuschriften, gerade zum Thema Rucksack. Wir antworten euch allen, die ihr was geschrieben habt. Aber weil so viele coole Anregungen mit dabei sind, wir aber noch ein bisschen warten wollen bis Ende des Monats, werden wir im Juli in einer der Folgen euch ein Feedback geben, was wir alles da so rausbekommen haben. Also von der Seite, bitte macht weiter so. Wir leben von eurem Feedback. Das ist mega klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus dieser Folge und wie versprochen, wie findet ihr uns in Moodle? Wenn ihr in Link & Learn auf Moodle geht, gibt es ein Suchfeld, da gebt ihr ein taktische Medizin. Dort findet ihr die Folgen von 2025 beginnend alle und könnt dort eure Zertifikate erwerben, wenn ihr alle Codewörter habt.